Man sagt ja, Leute werden im Alter nicht anders, sondern einfach mehr. Also sie werden einfach mehr so, wie sie eh schon sind. Mhm. Also schwierige Leute werden schwieriger, chaotische Leute werden chaotischer, Bünzlis werden bünzliger. Genau. Und ich habe das Gefühl, auch so ist mit dem Kinder überkommen. Also all meine Qualitäten und Schäden sind einfach schlimmer geworden. Ich bin einfach mehr geworden, wie eh.
Das ist mal ehrlich, der Podcast. Patrick Karpitschenko hat eine Tochter und lebt in Zürich. Das steht auf Wikipedia. Was man sonst noch über Karpi sagen könnte? Ja, zum Beispiel, dass er mehr und Hunderttausende von anderen Menschen mit seinem Video «America First, Switzerland Second» dazu gebracht hat, Tränen zu lachen. Oder dass er Wägele zu einem Interviewformat gemacht hat. Er ist nämlich mit dem Kinderwagen regelmässig mit bekannten Leuten gelaufen und hat sie dort interviewt. Er ist Autor, er ist Regisseur, Komiker und Berater im Advisory Board von «Mal ehrlich». Er ist aber vor allem Vater. Und über diesen Job haben wir zusammen geredet. Viel Spass beim Zuhören.
Hey, du kannst auslesen. Ich habe vier so streng. Ich mache immer Mindmaps.
Ich bin ein Mindmap.
Du bist
mein Name in der Mitte. So fühlt es sich als Einzelkind auf zu wachsen.
Ich bin alles Einzelkind. wenn wir darüber reden.
Sehr gerne. Immer gerne.
Bist du
zertifiziertes Einzelkind, ja.
Also hast du das Gefühl, du bist wirklich ein Einzelkind, so im Sinn vom klassischen Sinn von so ein Einzelkind?
Ja.
Mit allen negativen Konnotationen, die es
gibt? Ja, wenn man im Lexikon unter Einzelkind nachschaut, kommt ein Porträtfoto von mir.
Wirklich?
Nein.
Nein, aber wirklich, also weißt du, hat dir das Leute schon gesagt?
Ja. Ja.
Inwiefern? Also ich mega, mega egoistisch, immer im Mittelpunkt, kann nicht teilen.
Ja, es sind ja schon Freundinnen, also Ex-Freundinnen, die das gefunden haben. Du Einzelkind ist eine Beleidigung, die häufig in meine Richtung gerührt wird. Ja.
Meine Kinder machen das bei mir.
Oh, das ist das
ist allgemein. Gell? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist, wenn man Geschwister die hat.
Wow.
Du bist ja Einzelkind.
Wow.
Gell? Das ist hart.
Das ist perfid. Das ist schon so ein Dreieck. Wow. Kinder wissen schon genau, wo sie drücken müssen.
Ja, eben, genau. Ich sage dann immer, geht er halt zum Papi, der hat genug Geschwister, der weiss, wie es geht. Deine Tochter ist 3.
Ja.
Wie ist das so? Terrible Threes.
Nein, super. Muss man sagen. Es ist ein wunderbares Alter. Also, man muss dazu sagen, die ersten 2,5 Jahre haben wir wirklich Mühe gehabt mit Schlafen. Also, es ist nie eine Nacht durchgeschlafen worden. Mhm. Und eben, ich glaube, um ihren 3. Geburtstag ist es besser geworden. Und durch das ist jetzt alles tragbar.
plötzlich gesagt, ist das Gras wieder grüner draussen und Vögelpfeifen wieder.
Ja, ja. Es ist nur das. Und das ist. Ja, und jetzt macht sie wöchentlich Schritt, Fortschritt. Und sie plappert. Früher war sie schon sehr schüch und jetzt plappert sie auch in der Kita. Alle Leute voll. Sie erzählt Geschichten, Rollenspiel. Sie kommandiert Leute um. Sie macht Shows. Überall, wo eine Bühne ist oder etwas, wo eine Bühne könnte sein, muss von ihr besetzt werden. Mhm. Das finde ich natürlich sehr schön.
Mhm. Ah, jetzt habe ich gedacht, du fühlst dich als Einzelkind bedroht in deiner Position?
Nein. Nein. Also, ich tue auch mit der Tochter zusammen malen, Zeichnungen machen. Und dann zeigen wir sie der Mama, also meiner Freundin. Und sie sagt immer: Oh wow, hast du das ganze Leid gemacht? Zur Tochter. Und sie so: Ja, Papa hat geholfen. Und dann sieht meine Freundin, dass ein Grossteil von der Zeichnung von mir ist. Und dass das alles nur ein Plot ist von mir, um Applaus zu bekommen.
Ah, okay. Wie macht ihr das denn? Habt ihr so, so Erziehungsgrundsätze?
Ja.
So loben oder nicht loben? Oder?
Schwierig. Also, wir versuchen natürlich, sie nicht für offen, für oberflächliche Sachen zu loben oder nicht für Sachen, wo sie nicht dafür kann. Und das passiert dann, ich meine, sehr viel von der Erziehung passiert einfach. sie hat letztlich realisiert, dass lustig sein einen grossen Wert hat bei uns im Haushalt. Also meine Freundin ist ja auch Autorin, Regisseurin, sie macht auch lustige Sachen. Und durch das hat die Tochter realisiert, dass wenn etwas lustig ist, ist das Beste, was es kann sein. Und dann tut sie auch Sachen zerstören in der Küche auf lustige Art und Weise. Und dann schaut sie mir an und sagt, ist das lustig, Papa? Und ich kann sie dann noch nicht anlügen, weil dort kann ich nicht, dort kann ich nicht lügen. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, es ist schon ein bisschen lustig, aber hör jetzt auf. Und so. Und auch, holt sie mir irgendwie mit einem Plastikhämmerli auf den Kopf und sagt, das ist schon ein bisschen lustig, oder? Ja, es ist ein bisschen lustig.
Also, würdest du sagen, deine Tochter hat einen guten Humor?
Ja, ja, ja. Also sie, ich weiß nicht, ob man mit 3 so einen aktiven Humor kann haben, aber sie konsumiert Humor, sie lacht gern.
Okay, das hilft, oder? Ja. Ja, ich habe überlegt, ich finde aber schon, sie haben glaube ich, schon einen Humor mit 3. Oder es kommt einmal dann relativ schnell.
Mhm, mhm. Und sie ist natürlich auch mein Zielpublikum, ja, ja. Also ich merke auch alle Geräusche, alle lustigen Stimmen, die ich mache. Wir haben so angefangen, Geschichten vorzulesen und früher tut man sie ja interpretieren, am Anfang auf Schweizerdeutsch, oder? Weil sie Kind Geduld nicht haben, um wirklich zuzulassen. Aber jetzt ist sie in einem Alter, wo sie tatsächlich auf Hochdeutsch Sachen vorlesen und dann mache ich alle Stimmen, dann mache ich Soundeffekte, oder? Und ich habe dann wieder Anspruch, dass es wie ein Hörspiel ist. Also ich gebe mir mega Mühe. Und die Freundin im Bett tut dann aber die Augen verdrehen oder einen Podcast ins Ohr, oder? Weil ich kann dir noch nicht leise vorlesen. Das heisst, es ist irgendwie 11 Uhr am Abend, alle sind müde, die Tochter bittet mich, ein Geschichtchen vorzulesen und dann gebe ich mir mega Mühe und mache eine Hörspielproduktion quasi aus dem Stegreif. Weil ich
anders das ist jetzt der Bar geht mega hoch.
Nein, weil ich anders nicht kann. Weil wenn ich es halbbatzig machen würde, würde ich mich selber langweilen. Und dann hätte ich bin auch Mühe, dann hätte ich auch die Energie nicht, es vorzulesen.
Und was macht denn deine Tochter? Also vor allem um 11 Uhr am Abend?
Eben nicht schlafen.
Nicht schlafen. Also sie geht um 11 Uhr am Abend geht sie ins
Bett. Im Moment kommt es vor, ja. Ja.
Und wie arbeitet ihr das? Also habt ihr dann noch irgendwie Privatsphären oder ältere Zeit?
Schwierig. Ja. Die muss jedes Mal explizit organisiert werden, ja.
Ist man dann, wenn beide ältere Teile sehr viel Humor haben und beruflich mit Humor zu tun haben,
ja,
kann man dann das ganze Kinder haben mit mehr Humor nehmen? Das hilft ja.
Ja, bis zu einem Grad. Ich glaube, wenn man dann müde ist und krank und trotzdem in Kita muss und trotzdem muss arbeiten und alles verschleppt und alles scheiße ist, dann ist auch dort der Humor dann durch. Also irgendwann ist
also eben dreht die Momente an. Oh, weißt jetzt, was du mir bis jetzt erzählt hast, habe ich das Gefühl, bei euch ist meistens so Gummihämmerli auf dem Kopf und du machst erzählst noch eine Geschichte oder habt ihr auch manchmal so einen Moment, wo ihr findet, ah, jetzt ist es schon sehr streng.
Ja, immer. Also es ist beides. Sie ist unglaublich süß und voller Energie und voller Ideen, aber eben nach einer halben Stunde wäre es für uns gut am Abend. Aber sie will dann noch 4 weitere Stunden machen, oder? Mit dem Gummihämmerli und mit der Geschichte. Oder? Das ist dann, und dann schleppt man sich dann halt so. Ja. Aber es ist so süß und es ist so positiv, dass man dann mitmacht, obwohl man halt selber einfach nur durch ist.
Hast du das als identitätsverändernd empfunden, das Vaterwerden? Oder was hat das was hat das bei dir ausgelöst?
Man sagt ja, Leute werden im Alter nicht anders, sondern einfach mehr. Also sie werden einfach mehr so, wie sie eh schon sind. Also schwierige Leute werden schwieriger, chaotische Leute werden chaotischer, Bünzlis werden bünzliger. Genau. Und ich habe das Gefühl, auch so ist mit dem Kinder überkommen. Also all meine Qualitäten und Schäden sind einfach schlimmer geworden. Ich bin einfach mehr geworden, wie eh.
Aber warum?
Ich weiß nicht. Man wird ja auch mit dem Alter, man wird auch unflexibler, habe ich manchmal das Gefühl. Also so seit der Geburt von der Tochter, man macht ja dann weniger Research und Development in seinem Alltag. Also ich tue einfach Bücher lesen, einfach so. Oder irgendwo hingehen, einfach so. Macht man dann wie nicht mehr. Das heisst, man muss dann alles, es ist alles irgendwie gezielt, was man macht. Und auch beruflich muss man sich halt auf die Sachen konzentrieren, wo man kann oder wo von einem gefragt werden. Und da tut man weniger dann erforschen. Also man ist dann halt ein bisschen härter in all diesen Sachen. Konkret, was sich aber verändert hat, ist, glaube ich, meine Beziehung zu meinen Eltern. Das ist mega spannend. Für mich. Also, ich habe jetzt erstens verstehe ich jetzt, was ich ihnen angetan habe. eben als ADHSler habe ich auch das Gefühl, eben, Tochter, ich will hier niemanden diagnostizieren, aber wahrscheinlich hat sie es. Und eben auch, dass sie erst um 11 Uhr ins Bett geht. Mhm. Oder, ich bin auch so gewesen.
Okay.
Und einfach, dass die Energie nicht aufhört. Und das Performen einfach nicht aufhört. Und das Chaos nicht aufhört. Ja, und jetzt bekomme ich es wieder um. Karma. Also das heisst, ich verstehe jetzt meine Eltern, ich fühle mich viel, viel, viel näher jetzt, als ich auch ein Kind habe. Ich sehe sie auch viel öfters. Mhm. Das ist eine spannende Entwicklung, die ich natürlich absolut nicht habe gesehen habe. Wenn man denkt, wenn man das Kind bekommt, verändert sich alles, was mit dem Kind zu tun hat und nicht anderes Zeug.
Und auch, dass man realisiert, wie fest gern das einem eigentlich die eigenen Eltern haben.
Das auch.
Ja. Deine Tochter ist ja aber, eben, du hast vorhin gesagt, ja, eben, es hat auch im Beruf in dem Sinne etwas verändert. Das nimmt mich mega wunder, weil ihr seid ja beide ja, Künstler und Kreative. Und das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Also gibt so das kreative Denken und man wird alle 5 Minuten unterbrochen.
Ja, das ist Horror.
Ja, wie macht ihr das?
Das ist ungelöst.
Okay.
Das ist ungelöst. Ja, also als ADHSler, ich habe auch das Gefühl, wenn ich 3-mal pro Tag richtig etwas drin bin und 3-mal unterbrochen werde, dann ist eigentlich fertig. Dann kann ich aufhören zu arbeiten. Und das hat logistisch natürlich Probleme, weil man hat ja Abgaben, man verspricht ja Leute Sachen, man hat berufliche Obligationen. Und dann ist man einfach nicht parat und dann macht man Nachtschichten, oder? Und deswegen bin
aber
ich
jetzt müde. Aber deine Tochter ist ja dann in der Nacht aber noch wach.
Ja, man wartet dann, bis es 11 Uhr war und dann ist irgendwie Mitternacht, dann isst man noch etwas und dann schafft man noch 3 Stunden. Und deswegen bin ich jetzt müde.
Okay, alles klar.
Das ist das Problem. Gerade Ablenkung ist schon schwierig.
Aber jetzt hast du schon zweimal das ADHS erwähnt.
Dropped,
genau. Wie äußert sich das bei dir? Es gibt ja ganz verschiedene Sorten, glaube ich, und Ausprägungen.
Also ich bin nicht oberflächlich wild, glaub's. Ich bin nicht der, wo umrennt, umschreit und so. Klassisch. Ich bin nicht der Bart Simpson, ADHS-Bub. Aber innen dran, also es rast einfach immer die Gedanken mit 100 Ideen. Als Golf hatte ich auch Mühe gehabt mit Flüchtigkeitsfehlern, also dass man auch wirklich Sachen vergisst, verliert, Gegenstände, Portemonnaie, Schlüssel, all das. Klassisch. Dass ich mich nicht zwingen kann, zu Schulfächer oder aufzugehen oder Ämtli, wenn ich es nicht verstehe oder mich nicht interessiere. Da kann ich mich auch nicht zwingen. Das heisst, so bürokratische Sachen wie Steuern, schwierig.
Schon lange nicht bezahlt.
Nein. Ich verstecke mich. Ich bin offiziell Sans-Papier und verstecke mich in einem Podcast-Studio.
Ja, genau.
Die Behörden wissen von nichts. Dort äußert es sich bei mir. Und eben seitdem wir die Tochter haben, sind all meine Symptome schlimmer geworden. Eben weil auch dort klassisch, wenn man zu wenig schläft, wenn man schlecht isst, wenn man unregelmäßig isst, wenn man zu wenig sich körperlich bewegt, dann werden die Symptome schlimmer.
Und das weisst du schon lange? Also die Diagnose ist schon lange?
Die Diagnose habe ich auch bei der Einschulung gehabt, also 7. Ja.
Okay. Und ist das etwas, was dir geholfen hat, um das zu wissen? Also weißt du, was dir irgendwie wie einen Rahmen gegeben hat, wo du irgendwie gewusst hast, das ist wegen dem? Oder ist es mehr mühsam gewesen, so quasi, jetzt habe ich ein Label auf der Stirn?
Nö, also ich habe es wie auch ignoriert. Also meine Eltern haben so ein bisschen ignoriert, bis eben jetzt vor ein paar Jahren, eben, wo wir unsere Tochter bekommen haben. Und dort habe ich es dann wie gemerkt und bin ich dann noch, mit Therapie angefangen, was ich auch vorher nie gemacht habe. Ja, wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich einen Spiessrutenlauf mehr müssen machen. Aber sonst, ja, die Diagnose hat nicht viel verändert.
Okay, es hat mich echt Wunder genommen für all die, die das vielleicht vermuten bei ihren Kindern, weißt, und nicht wissen, soll ich dem nachgehen oder...
Im Nachhinein hätte ich es natürlich schon gut gefunden, wenn meine Eltern und ich da mehr dem nachgegangen wären. Ja.
Meinst du, es wäre einfacher gewesen?
Vielleicht.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Okay. Aber wie gehst du jetzt mit dem um in Bezug auf deine eigene Tochter, wenn du schon die Vermutung hast?
Naja, also eben jetzt, wenn sie jetzt so viel Energie hat und jetzt eben bis um 11 Uhr am Abend voll Action macht, dann denke ich jetzt sicher mal nicht, dass da irgendetwas schlecht ist, oder? Oder dass man das flicken kann.
Mhm. Nein, überhaupt nicht.
Oder? Das denke ich sicher mal nicht. Und man hat dann auch, ja, man hat dann einfach Verständnis, und man probiert darauf einzugehen. Aber ja, es ist dann trotzdem schwierig. Aber man versteht es immerhin und man probiert ihr dann das Gefühl zu geben oder zu verstehen, dass sie weiss, dass man es versteht.
Dass man es versteht, genau. Ja, das ist ja schon mal das Wichtigste, oder? Aber deine Tochter ist ja auch sonst eigentlich auch beruflich
noch nicht so aktiv.
Ja, es geht.
Also gut, ich weiss, auf was du raus willst.
Ja. Sie ist eigentlich sehr aktiv, oder? Sie ist eigentlich die Hauptprotagonistin.
Sozusagen. In gewissen Sachen, ja.
Oder? Baby Walk, ja. Genau, ist ein Format, das ihr erfunden habt und wo du eigentlich gehst mit dem Kinderwagen laufen draussen und Gespräche führst.
Ja.
Und wenn es mich nicht täuscht, bist du dank der Heiselbrucker auf die Idee gekommen. Also beziehungsweise wegen dir das, was ihr zusammen gemacht habt, erzählst du mir die Geschichte.
Genau. Wir waren in Köln, weil die Freundin hat dort einen Job gehabt. Sie hat Regie geführt bei einer Sitcom vom ZDF. Und ich bin dort 3 Monate lang quasi einfach der Fulltime-Papi gewesen mit der Tochter. Die hat dort laufen gelernt in dieser Zeit. Und dort bin ich halt mit dem Kinderwagen umgegangen und einmal habe ich auch Taisel, mehrere Mal haben wir Taisel getroffen und ihren Freund, Mann. Und dort sind wir eben mit dem Kinderwagen rumgelaufen und haben geredet. Und das ist so lustig gewesen, dass ich gefunden habe, oh Mist, das hat mir jetzt die Stunde, wo wir irgendwie da durch den Park gelaufen sind, das hat mir jetzt so aufgenommen. Das wäre jetzt schon eine Sendung gewesen. Habe ich gedacht. Mhm. Und natürlich nervt man sich im Moment, dass man es nicht aufgenommen hat, aber der Gedanke ist dann gepflanzt im Kopf. Und dann haben wir leider zu lang, ein Jahr fast, die Idee weiter ausbrütet und dann schlussendlich beim SRF ein Plätzchen gefunden dafür. Und haben es dann ein bisschen über ein Jahr gemacht als Sendung. Leider eben ist das alles zu langsam gegangen, beziehungsweise schon, wo wir mit der Sendung angefangen haben, ist die Tochter eigentlich schon zu alt gewesen für den Kinderwagen. Und meine Freundin hat gesagt, ja, dann müssen wir ein zweites machen. Oder ein drittes, einfach um die Sendung länger im Laufen zu behalten. Haben wir dann aber nicht gemacht. So viel Aufwand für das SRF wäre dann ein bisschen...
Es wäre ein bisschen übertrieben.
Ja, es wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Ja. Aber ja, das ist sehr, sehr lustig gewesen.
Und das macht er jetzt aber
nicht mehr.
Okay, nein, gut. Jetzt stösst sie ihn schon selber, den Kinderwagen.
Der Long Con wäre gewesen, dass sie mich stösst.
Ja, okay, gut, das kann ja dann
Staffel 58. Puppy Walk.
Unbedingt, der wäre schon länger auf Sendung als Wetten, das. Und das nimmt mich aber noch Wunder, eben jetzt ein Mann, der mit dem Kinderwagen rumläuft und ein Comedian, eben, wo über Kind Witze macht oder eben über Kind redet oder über sein Kind redet. Und ich habe das aber recht spannend gefunden, jetzt auch, als ich so ein bisschen recherchiert habe, ist an mehreren Orten ist eben so ein bisschen der Vergleich eben auch wieder mit der Heiselbrucker, wo sie recht Gegenwind hat bekommen, nachdem sie ihr erstes Kind hat bekommen. Jetzt redet sie nur über das Kind und das ist langweilig und das will doch niemand hören. Und bei dir ist eigentlich das Gegenteil passiert, oder?
Wie meinst du?
Also bei dir hat man das recht gefeiert.
Ja, ja.
Oder?
Natürlich hat es mit Gleichstellung zu tun. Man könnte auch profan sagen, das Format Babywalk, wenn es eine Frau würde machen, es würde einem Klischee entsprechen und wäre wahrscheinlich kein Format. Oder? Mhm. Also schon nur durch das, dass ich es gemacht habe, ist es ein Konzept gewesen. Also das Konzept allein ist nur möglich, solange der Sexismus in den Köpfen ist. Was spannend ist. Also das heisst, man tut quasi Spotlight auf den Sexismus werfen, indem man das Format macht. Und bei den Heisel, glaube ich, die Leute sind vor allem ältere Feuilletonisten Herren gewesen, die enttäuscht waren, dass sie jetzt ein Kind hat. Und dass sie sich verändern. Also die Heisel ist immer noch genau gleich lustig wie immer. Und ich glaube, es ist einfach die Rezeption, also eben die Schurniherren, die finden, dass sie jetzt, sie sind nicht mehr, sie haben es verloren, sie sind nicht mehr lustig, sie sind jetzt konservativ geworden, oh, sie haben geheiratet, oh, jetzt hat sie King, jetzt hat sie noch ein King, oh, jetzt nimmt sie ein Timeout oder ein, eben, mega seltsam, eigentlich.
Aber die nervt so, oder? Also die Doppelmoral eigentlich.
Natürlich, natürlich, ja. Aber wenn man, ich habe das Gefühl, wenn man darüber redet, wenn man es öffentlich macht, ist es sicher besser, als wenn man es nicht macht. Ja. Wie war deine Frage nochmal?
Nein, die Frage war eigentlich, ob es dich nicht, oder ja, inwiefern es dich stört, dass eben passiert, oder dass du als Vater und wo deine Tochter thematisierst oder eben sogar mit ihnen nimmst in eine Sendung, ja, dass man das feiert und positiv werdet, währenddem, dass man bei einer Frau, die etwas ja. Ähnliches macht, irgendwie findet, oh, langweilig.
Ja, es ist ein Klassiker, oder? Jeder Vater mit Kind und Kinderwagen fällt auf und oh und wow, oder? Und eine Frau mit Kinderwagen ist schon fast unsichtbar. Das ist tatsächlich in den Köpfen. Und je nach Kreis hier in Zürich weniger oder mehr, aber grundsätzlich ja. Und das ist... es ist lustig, wie es bei meinen Eltern auch nicht so war. Also mein Vater war eher daheim. Und meine Mutter ist zumindest in den ersten Jahren voll gearbeitet. Und durch das ist es jetzt lustig, weil das kenne ich gar nicht anders. Und ja, gesellschaftlich ist es natürlich ein Problem, wenn das in den Köpfen hockt.
Aber merkt ihr das, du und deine Freundin, wenn ihr in der gleichen Berufsgattung unterwegs seid und ja auch sehr oft zusammenarbeitet, ja. Merkt ihr da einen Unterschied, wie ihr darauf angesprochen werdet?
Ja, genau. Ja, also eben bei mir nimmt man an, dass ich Zeit habe und kann kommen und an Meetings und so. Und wenn ich dem auch nicht kann, dann heisst es ab Papi-Tag. Oder? Und Papi-Tag ist immer eine Zahl.
Ein Tag.
Genau. Oder logisch.
Ist ja klar. Freitag vor allem.
Genau. Mega seltsam. Und natürlich bei der Freundin nimmt man viel mehr an. Oder das, also ob ich anfragen, oder ob sie denn überhaupt will und kann und weiss, und ob sie nicht liebt, weil sie hat doch gerade ein Kind bekommen und so. Und all die Fragen sind natürlich bei mir nie, werden nie gestellt. Ja, man muss auch sagen, bei vielen Jobs ist auch grundsätzlich kein Verständnis da für Eltern von kleinen Kindern. Also, dass man nicht dauernd an eine Sitzung kann, dass man nicht super flexibel ist, dass man nicht schnell mal eine Nachtschicht einlegen kann oder schnell mal, komm, jetzt müssen wir bei diesem Projekt müssen wir jetzt 2 Tage durcharbeiten. Mhm. So. Und so Eltern von kleinen Kindern sagen einfach so, nein, das geht einfach nicht. Ich merke auch, dass ich selber judgy werde, also ich tue Leute beurteilen, die keine Kinder haben, wo chaotisch Projekte planen und dann denken, man kann alles in den letzten Wochen anschlätzen.
Was den dann betrifft.
Logisch. Mhm. Und ich muss es dann ausbaden und ich kann einfach nicht, oder? Oder eben Nachtschicht. Und deswegen bin ich jetzt müde. Und das ist, dann fängt man dann wirklich an, Leute beurteilen. Also Leute, die kein Kind haben, ich denke teilweise wirklich schlecht von ihnen.
So, jetzt hast du meinen Kurs, genau. Die Tochter unterhalten. Ich habe noch einmal gelesen, dass deine Tochter ist auf die Welt gekommen, kurz nachdem der Vaterschaftsurlaub die ganze Diskussion gelaufen ist und die das sehr beschäftigt hat.
Natürlich. Ja, ich hatte doch ein bisschen politisch, also aktivistisch, mich eingesetzt für den Vaterschaftsurlaub. Und die ganze Abstimmungsdebatte war hoch absurd gewesen, weil man hat über 2 Wochen geredet, wo der Vater gerade nach der Geburt nicht arbeiten kann, dass man das irgendwie gesetzlich legitimiert. Das ist eine absurde Diskussion, vor 2 Wochen ist nichts.
Ist nichts, ja.
Nichts. Also, und dort ist der Abstimmungskampf wie hier bei der 13. AHV-Rente absurd gewesen, oder? Und die bürgerliche Seite hat vom Weltuntergang geredet, von Selbstbedienungsladen, von Sozialstaat und alles. Wegen 2 Wochen.
Was wäre dein Ideal, oder was würdest du dir wünschen, damit wir eben mehr so in Richtung Gleichberechtigung gehen können?
Also es ist ja vieles. Also es
ja, braucht, eben.
Es braucht auf allen Fronten braucht es Veränderung. Weil wirklich in der Schweiz ist Kinderhall Luxus. Unglaublich. Also es ist ein im besten Fall ist ein Statussymbol und im schlimmsten Fall ist es halt einfach Madness, oder? Wo sich so Familien antun. Es ist unbezahlbar, es ist beruflich nicht legitimiert, es ist ein Karrierekiller für eigentlich alle Beteiligten, für Frauen mehr. Es ist mit Betreuung, Kita kostet unglaublich viel. Die meisten Jobs, die ich nicht annehmen kann, ist einfach, weil ich die Rechnung mache, dass Kinderbetreuung teurer ist als der Lohn von diesen Jobs. Und dann sage ich den Leuten, wenn ich zu euch komme für den Auftritt, zahle ich drauf, weil Kinderbetreuung. Und das glauben mir oft Leute nicht einmal, also auch wieder Leute, die keine Kinder haben. Und so Zeug ist absurd. Ich weiss von Familien, wo Frauen daheim gehen oder aufhören zu arbeiten, eben weil es sich finanziell nicht rentiert. Und dass es mehr aufgeht, wenn sie eben ganz aufhören arbeiten. Mhm. Was genauso absurd ist. Und das, ja, das, ja das muss man verändern, sonst wird es schwierig für eine Gesellschaft.
Ja, wird schwierig mit der ganzen Lehre, mit den ganzen Stellen, die man also besetzen, oder?
Ja, auch wieder Kitas. Also Kitas kämpfen alle. Also man merkt, also auch bei uns, dort ist Not an der Frau, größtenteils. Weil einfach die Leute fehlen und sie sind auch alle überarbeitet. Und
schlecht zahlt.
Und furchtbar zahlt. Ja, ja schwierig.
Vielleicht wäre das das Thema für das nächste satirische Kinderbuch.
Ich sehe, was du für einen Übergang hier
hast. Gell, ich mache
unglaublich, einen
mega krass steilen Übergang. Weil du hast es, also nicht du, aber du und deine Freundin, der hat ein Buch ja, geschrieben, oder gezeichnet hat es aber auch nicht, oder? Es ist mit...
also wir haben es geschrieben und gezeichnet ist es zusammen mit der KI.
Eben, genau.
Genau. Ja. Die Illustrationen sind zusammen mit der KI entstanden.
Und es geht um die erste Demo.
Richtig. Es ist ein Kinderbuch mit 18 Sätzen auf etwa 18 Seiten, so ein Herz-Kinderbuch mit harten Seiten, wo quasi der Besuch von einer Demo schildert, von A bis Z, wo das Kind zum ersten Mal, die Eltern nehmen das Kind zum ersten Mal mit auf eine Demo. Und er hat so eben, was packe ich ein, was für Snacks, hat es noch Platz für Gasmaske im Rucksack, wie mischt man einen Molotow-Cocktail, wie geht man damit um, dass die Mutter verhaftet wird von der Polizei? All so Sachen. Also es ist ein satirischer Leitfaden zur Jungradikalisierung.
Genau, also was man halt so macht.
Genau.
Okay. Aber deine Tochter ist auch schon dabei gewesen an einer Demo, oder?
Nein,
oder noch nicht?
Erstaunlicherweise nicht, nein. Wir hätten jetzt eigentlich einen Frauenmarsch wollen, aber sind wir nicht fit gewesen. Aber ja, das wäre... Es steht das noch wär's. An. Der Frauenmarsch ist eben auch so ein bisschen die Inspiration davon, weil dort ist es eben aktiv, wie viele Eltern ihre Kinder mitnehmen, Mütter ihre Töchter oft. Das von dort kommt eigentlich die Inspiration.
Ich bin eben dann wo da die grosse Demo war, habe ich wirklich mein drittes Kind, was ist das? Ich glaube, etwa 2 Wochen vorher bekommen. Und dann war es wirklich so, das war ein bisschen zu hart für mich.
Ja.
Aber das pinkige Käppchen konnte ich dann gleich anlegen. also wenn du gehst demonstrieren, du bist politisch aktiv. Ich habe noch einmal gelesen, wenn du in einer Partei wärst, dann wärst du in der «Es kommt drauf an» Partei. Ich dachte ja, auf was denn?
Ja, es kommt drauf an. weil der Alltag ist ja, also jedes Issue ist ein bisschen anders und jede Realpolitik ist kompliziert. Aber es ist schon, also ich meine, es ist tendenziell links, was ich wähle oder wen ich wähle. Ich wähle eigentlich aus dem ganzen Spektrum, außer von der SVP, dort hört es auf. Aber ja, tendenziell links. Und die Themen, wo ich jetzt eben Umweltschutz Datenschutz, Privatsphäre oder ganze KI-Sache, wird jetzt auch von Parteien nicht wirklich beackert. Mhm. Das finde ich ein bisschen verstörend. Ein bisschen gefährlich, grad. Oder? Mhm. Ja. Von dem her, ich bin politisch, aber eher in einem satirisch-unterhaltsamen Sinn. Ich bin gegen alle, die Macht haben.
Okay. Aber es gibt ja eigentlich jetzt viele, die so in Amerika und so, wo sich eigentlich via Comedians mainly über die Politik informieren. Und
ja.
Das eigentlich wie so ein eigener, fast schon ein Nachrichtenkanal ist geworden.
Ja. Ja, das ist natürlich ungünstig. Ich mache es teilweise auch so. Ein Stand-up und der Late-Night-Monolog ist quasi die Kunstform von unserer Zeit. Und das heisst, sehr vieles muss über das transportiert werden. Oder Trump, wie er redet, ist auch eigentlich Stand-up. Und warum er spannend ist,
ist es nur leider nicht lustig.
Es ist schon lustig. Es ist einfach, er sollte nicht tatsächlich Macht haben. Das ist das Problem. Er sollte weder tatsächlich Geld haben, noch tatsächlich Macht haben. Dann wäre er unglaublich lustig. Es ist einfach so, so Leute dürfen nicht an Drücker. Und ich finde auch grundsätzlich sollte man eben Komiker, Clowns, Komikerinnen nicht an die Macht tun. Weil die schlecht sind, sondern weil es gibt bessere. Also ich meine, Leute wie ich, unser Fokus liegt auf Unterhaltung. Im besten Fall auf Aufklärung und nicht auf tatsächliche Issues und tatsächliche Lösungen. Und wenn Komiker gewählt werden, ist es, finde ich, oft einfach ein Armutszeugnis für die Gesellschaft oder für die Medienszene, weil das heisst, alle anderen haben ein bisschen versagt.
Wenn er dann nicht mehr zulässt, meinst du? Oder wie meinst du, wenn sie gewählt werden?
Sorry, ich habe jetzt nicht zugelassen.
Ah, okay.
Nein, Komiker sind nicht schlechte Politiker. Aber sie sind auch nicht gute Politiker. Also es ist so wie, man wählt jemanden, der ein bisschen besser ist als ein korrupter, selbstsüchtiger Politiker. Es ist so, shit plus one ist immer noch relativ blöd.
Immer noch relativ blöd. Aber du willst, also in dem Fall, ich nehme das jetzt mal so als Statement, du willst nicht in die Politik.
Meine Familie hat da schon angekündigt, die soll nicht.
Also der hat es besprochen?
Nein, nicht einmal. Sie haben präventiv gefunden. Hey, nein.
Aber du hattest eigentlich die besten Voraussetzungen, oder? Weil du weisst, wie man ein politisches Statement macht, eben dann das Video, das ich ja auch sehr, sehr fest gefeiert habe, das America First, Switzerland Second, wo der Dilly ist gegangen, viral ist gegangen. Letztlich dieses Heidi-Film, wo du mit künstlicher Intelligenz hast gemacht. Also von dem her, du hättest ja eigentlich eine easy Vorlage, um dir selber eine riesen Kampagne zusammenzubasteln mit künstlicher Intelligenz.
Ich
wollte jetzt nicht auf blöde Ideen bringen, jetzt gerade hier, aber...
Also ich könnte den PR-Teil, den Auftrittsteil vom Job, der ja relevant ist und gross, den könnte ich dann schon. Einfach den Rest vielleicht nicht. Das Dossier büffeln.
Das können viele andere auch nicht.
Aber genau, aber deswegen meine Shit plus One ist immer noch relativ schlecht. Also nur weil ich besser bin als furchtbare Leute, macht es mich noch nicht zum idealen Kandidat für so etwas. Meine, ironischerweise ist ja jetzt in der Ukraine, der Zelensky ist ja auch Komiker, eigentlich. Und der ist da reingerutscht in diesen Job. Und seltsamerweise, ist, seit dem Krieg, hat er ja tatsächlich die richtige Rolle gefunden. Also all seine Skills, eben Auftrittskompetenz, Kommunikation, Pointe, Lockerheit, auch wenn es schwierig wird, ist ja jetzt mega nützlich. Mhm. Weil er ist ja, seine Hauptaufgabe, so wie ich es fast verstehe, ist, dass er die Moral aufrecht behaltet und international Geld suchen. Oder? Und das können wir. Wir Komiker, das können wir. Von dem her, jetzt ironisch ist, dass dort haben sie wahrscheinlich per Zufall die richtige Person am Drücker. Mhm. Gerade. Aber das ist, glaube ich, eher eine Ausnahme.
Also Politik, die können wir, kann ich jetzt da abkürzeln auf meinem, auf meinem Blatt.
Das kann man dann in 8 Jahren gegen mich verwenden. Das
Statement,
das
genau.
Ein bisschen, ja.
Und ich bringe noch eins, das man auch noch gegen dich verwenden kann. Du hast immer mal gesagt, du seist unschweizerisch.
Ja.
Ja. Care to elaborate? Also inwiefern, oder beziehungsweise vielleicht müssen wir zuerst mal definieren, was schweizerisch ist.
Unschweizerisch, also grundsätzlich bin ich Doppelbürger. Ich habe sowohl einen Schweizer Pass wie einen polnischen Pass.
Okay.
Also ich bin auch EU-Bürger. Das macht mich schon... Gut, das macht mich überhaupt nicht unschweizerisch. Ich habe mal gehört, wie viele Doppelbürger es in der Schweiz gibt. Das ist, glaube ich, schon fast der Standard. Nicht natürlich Humor. Man muss ehrlich sein. Humor ist nicht ein Schweizer Ding.
Nein.
Gar nicht. Nein. Da müssen wir ehrlich sein. Nein. Und vor allem, dass wir so Sachen...
Jova!
Jova! genau, dass ich mich dort an... Dass das mein Job ist, ist schon sehr unschweizerisch. Und auch, dass ich auch ganz auf so Sachen setze. Also, dass ich kein Klasse, ich habe ein Filmdiplom, ich habe das Diplom von der Kunst, aber ich habe keinen richtigen Job. die meiste, die ganze Schweizer Kleinkunstszene ist ja voll von LehrerInnen, wo dann nachher ins Comedy-Fach gewechselt haben, oder? Das habe ich nicht. Ich habe nichts Anständiges gelernt. Ich bin von Anfang an in luftigen Sphären gewesen. Und das ist erstaunlich selten in der Schweiz. Hast du etwas Anständiges gelernt?
Ja, also es geht. Also anständig war ich mal an der Uni und habe dort Journalismus studiert. So, was halt. Aber das ist jetzt auch wieder die Frage, inwiefern dass man das als etwas Anständiges definiert.
Ja. Und ob Schweizerisch oder nicht. Gewisse Sachen...
Hast du Onschuhe?
Nein, Gott.
Ja, nein, weißt du, das wäre jetzt so, oder? Bist pünktlich? Ja, du bist pünktlicher. Doch. Du bist jetzt vorher da gewesen und ich bin spät gekommen.
Also. Aber mein Naturell ist nicht pünktlich.
Okay.
Es ist ein Kampf, es ist ein Zwang.
Was also, ist noch typisch schweizerisch? Hast du gerne Raclette?
Ja, schon, ja. Raclette und Fondue gerade tonnenweise, ja, sehr gerne. Es ist unterschiedlich. Ich meine, es gibt auch gewisse Schweizer klassische Eigenschaften, die ich abfeiere. Also zum Beispiel der typische Schweizer für mich, Schweizerin, ist ein Architektin, ist ein ETH-Mensch, wo halb Handwerker ist, und also halb Wissenschaftler und halb Künstler. Also ein Ingenieurin, ein Architektin. Und das finde ich jetzt halt auch mit den AI-Sachen spannend. Und ich glaube, das können wir so als Gesellschaft. Dass wir sind nicht Poeten. Wir sind nie die reinen Künstler. Wir sind keine bildenden Künstler. Aber sobald es darum geht, etwas Technisches zu machen, wo aber auch künstlerisch anspruchsvoll ist, dann das können wir irgendwie. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Schweizer Eigenschaft, die ich in meinem Kopf gerne habe. Und auch das Understatement, also der pflegte Ironie, das grunddemokratische Verständnis, das bei uns nicht aus einer demokratischen Tradition kommt, sondern eher aus einer Skepsis gegenüber Autorität, mag ich natürlich auch. Das Understatement, dass Bundesrat frei rumlaufen, dass man alle Leute per E-Mail kann anschreiben und fragen, ob sie auf einen Kaffee kommen. Und in der Schweiz machen sie es meistens. Das ist Wahnsinn. Mhm. Das sind so phänomenale Schweizer Eigenheiten. Aber es geht auch eben, ja. Wir sind sehr unlustig. Wir sind unmutig. Alle spielen auf sicher. Es ist furchtbar. Ich verliere täglich aus meiner Branche Leute an sichere Jobs, weil sie genug haben. Und dann werden sie etwas Anständiges. Dann werden sie Consultant bei der Bank, Controller, meine ich. Dann führen sie ein Studium an. Das ist alles...
So sicher?
Ja.
Ja, aber du bist ja auch KI-Experte.
Wieso?
Ja, ich meine, das ist ja auch etwas anderes. Das ist ja auch etwas Sicheres. Da kann man ja jetzt gerade dozieren und...
Ja, jetzt. Aber ich mache es, bevor es cool war.
Aha.
Ich mache es, seitdem ich 12 bin. Ich bin jetzt einfach, ich finde es schön, dass ich bezahlt werde für das, dass ich über mein Hobby rede.
Okay.
Das ist jetzt
Aber cool. Warte schnell, Moment schnell. Also, seit du 12 bist, hat es denn schon überhaupt schon gegeben?
Ja.
Also, inwiefern? Also, wo fängt denn KI an? Ui, KI.
Ja, KI, ja. Das Feld, oder der Begriff gibt es ja seit den 50er Jahren. Der aktuelle Hype ist so 2-3 Jahre alt. Dazwischen natürlich Robotik ist ein klares KI-Gebiet. Ich habe als 12-Jähriger Roboter gebaut. Mhm. Es gibt eben einen lustigen 10-vor-10 Beitrag, wo ich an der Uni Zürich in einem Workshop war. Und dort haben sie mich als 12-Jähriger vor die Kamera gezerrt, wo ich...
Oh, wirklich?
Ja.
Können wir das googlen? Können wir das in die Shownotes tun?
Ja, ich kann es schicken, dann kannst du es einspielen.
Gut.
Weil dort erzähle ich der Journalistin, was ich mit einem Roboter mache, wenn er nicht folgt. Wie ich ihn bestrafe und wie er vielleicht daraus lehrt. Sehr creepy, sehr ein creepy Bub. Und meine Mutter ist Informatikerin. Das heisst, ich bin auch aufgewachsen mit Kompis und alles. Das heisst, ich habe schon immer auch Games programmiert und Experiment und so. Und eben auch Bots, KI-Bots, also seit einem Jahrzehnt. Genau. Und das ist einfach bisher ein Hobby gewesen, ein nicht monetarisiertes Hobby. Und jetzt ist die Gesellschaft plötzlich aufgewacht und interessiert sich für mein Hobby.
Aber wenn du jetzt so ein bisschen die Gesellschaft anschaust, mit dem Blick von dem Bub, wo das eben seit 12 sich damit befasst hat, ich meine, da musst du ja irgendwie denken, ja, wo seid ihr alle gewesen? Oder da müssen ja Fragen kommen, nehme ich an, wo du so findest, so, hey, das kann nicht sein, dass man das jetzt heutzutage noch fragt.
Ja, aber ich bin mir es leider gewöhnt.
Okay.
Ich bin mir es leider gewöhnt, dass irgendwie die Leute füßeln.
Aber hast du das Gefühl, wir unterschätzen das alle kollektiv, komplett?
kommt darauf an, auf welchem Stand wir sind. Also, ob im Hype sind wir oszillieren ja zwischen, dass es ein apokalyptisches Ausmaß nimmt, momentan hat es eine Gegenbewegung von vielen Leuten, die sagen, es ist jetzt fertig. Wir haben jetzt geschnallt. Ja, es gibt Journeys. Viele Journeys, die finden, wir haben jetzt geschnallt, das ChatGPT, das ist nichts. Und so, das kann ich da schon. Und die Bilder.
Ah, das habe ich jetzt auch gelesen. ChatGPT, was ist es? Bieder, langweilig.
Genau, oder? Das habe ich, Bünzli. Ja, die aktuelle GPT-Version ist ein Bünzli geworden, finde ich. Weil sie ist korrigiert worden. Sie ist jetzt auf sicher getrimmt worden.
Okay.
OpenAI macht ein Produkt draus. Und das darf es nicht mehr ausscheren. Und durch das ist alles, was ich jetzt von ChatGPT will, führt zu Widerstand, weil nachher ChatGPT mir sagt, ich sei gemein.
Was? ChatGPT hat gesagt, ist gemein?
Genau. Ich sei nicht lustig, was ich da fordere. Ich tue auf Gefühl rumtrampeln oder es sei verantwortungslos, was ich will.
Was hast du dort eingegeben?
Ja, satirisch auch. Also ja, ein Ding, das ich immer mache, ich habe ChatGPT gebeten, eine negative Google-Review zu machen für das Weihnachtsessen von meinem Grossi.
Ja.
Und früher hat das funktioniert, das war sehr lustig.
Ja.
Und momentan weigert es sich eben. Und es sagt nachher, mein Wunsch sei geschmacklos. Und ich soll doch das Gespräch suchen mit meinem Grossi. Lieber persönlich.
Also jetzt verarschst du mich?
Nein, wirklich.
Ernsthaft?
Die aktuelle ChatGPT-Version sagt mir, ich soll, wenn ich satirische Sachen will, tut es mich korrigieren. Und es sagt mir, hey, es ist im Fall ein bisschen geschmacklos und ich tue da eventuell Gefühl verletzen und so.
Also ChatGPT ist eigentlich mega judgy.
Ja, es ist furchtbar. Ich werde täglich vom Computer
Gemassregeln,
das ist mega schlimm.
Nein, das muss ich im Fall gleich ausprobieren. Das geht ja gar nicht.
Und auch wenn man das System fragt, ich schreibe auch Krimis.
Mhm.
Und wenn ich ChatGPT frage nach 10 Arten, wie man jemanden fantasievoll umbringen kann in einem Krimi, sagt es mir auch, es Mord sei im Fall schlecht.
Mhm.
Und es schlägt mir dann tatsächlich statt Mord eine leichte Körperverletzung vor. Und was in der Realität vernünftig ist, aber in einem Krimi absolut sterbenslangweilig. Und das ist das aktuelle Modell. Es ist wirklich eben ein Spiesser geworden.
Vielleicht wäre das ja noch ein Krimi. Weißt du, wirklich nur von ChatGPT geschrieben.
Genau, ein sanfter Krimi.
Ein Soft-Krimi.
Was sich am Schluss alle gerne haben.
Ja, genau. Da spüre ich sich ein bisschen. Ja. Das ist sehr gut. Aber jetzt noch schnell zurück zu dieser apokalyptischen Vorstellung. Ja. Das nimmt mich jetzt halt auch aus persönlichen Gründen schon noch so Wunder. Also, wie ist denn dort deine Einschätzung?
Ja, das Potenzial zur Apokalypse liegt ja immer.
Haben wir diverse
Ecken. Das schwingt mit. Ich glaube, KI macht alles, grundsätzlich alles effizienter. Es macht alles mehr. So wie Menschen, wenn sie Kinder bekommen, mehr werden von dem, was sie vorher schon sind, wird auch Gesellschaft zu dem, was es vorher schon war, dank KI. Also, die Wirtschaft wird effizienter, schneller, härter. Demokratie kann eventuell direkter werden, persönlicher, weil Einzelne mehr können mitspielen können. Kreativität wird auch besser, finde ich, weil Einzelkünstler mehr Tools, Künstlerinnen, mehr Tools zur Verfügung haben, um selber ganze Kunstwerke zu machen. Also ein Blockbuster kann theoretisch jetzt eine Einzelperson erstellen. Mhm. Oder das ist für mich grundsätzlich etwas Gutes. Gleichzeitig eben autoritäre Staaten wie China können ihre Überwachung und ihre Macht zementieren durch AI. Also es wird einfacher für China, den Druck zu erhöhen auf der Bevölkerung. Und das sind Gefahren. Also, und eben, Hyperkapitalismus wird noch schlimmer, oder kann noch schlimmer werden durch AI. Und dort muss man schauen. Sowohl im Positiven wie im Negativen tut es die Betriebstemperatur vom Leben erhöhen.
Aber wenn jetzt ganz viele Leute, so wie du vorher gesagt hast, eigentlich noch überhaupt nicht mitgekriegt haben, was da eigentlich passiert.
Das ist das Problem. Das dürfen wir nicht. Verschlafen darf man das nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass man eben Aufklärungsarbeit, all meine Auftritte, die ich im Moment mache, sind in erster Linie Aufklärungsarbeit. Es ist logisch, es ist unterhaltsam, es ist eine verkappte Comedy-Show. Die Leute buchen einen Wissenschaftler und bekommen einen Stand-up-Komiker. Ich fordere die Leute auf, zu partizipieren. Weil dann geht's. Also Aufklärung und dass wir mitgestalten. Weil Verweigerung funktioniert nicht, Regulierung schwierig und ja, und Finger in den Ohren haben und na sagen, funktioniert bei diesem Ding auch nicht.
Aber wenn du jetzt realistisch in die Zukunft schaust, jetzt in die Zukunft von unseren Kindern, was hast du das Gefühl, wie sieht die Zukunft aus, jetzt mit all deinem Hintergrundwissen, was das angeht? Ja. Weißt, vielleicht denkst du etwas, was ich mir gar nicht vorstellen kann.
Also ich weiss, dass es nicht vorhersehbar sein wird. Und dass all unsere gut gemeinten Versuche, die wir jetzt starten, vermutlich vielleicht nichts bringen. Und also ich weiss auch nicht, wie die Welt in 10 Jahren aussieht. Wahrscheinlich wird es weder Utopie noch Dystopie sein. Irgendetwas dazwischen halt. Wieder ein weiteres. Man schleppt sich dann auch in der Zukunft. Und mit Kind, ich glaube, also sicher stupides Auswendiglernen ist sicher ungut. Ein KV ist sicher nicht eine sichere Nummer, wie es schon jetzt nicht ist, aber wo in meiner Jugend immer war, ja, wenn du nicht weißt, was machen, mach ein KV. Das ist sicher das Falsche. Wichtiger wird, klar, Spezialisierung wird sein und dass die Leute sich tatsächlich für das interessieren, tatsächlich das machen, wofür sie sich interessieren. Also, dass sie für Sachen brennen. Weil Mittelmass kann die Maschine mega gut. Es ist nicht künstlich intelligent, es ist künstliches Mittelmass. Und das heisst, alle Leute, die eine ruhige Kugel schieben, die einen Job halb machen, alle Firmen, die auf Zynismus Geschäftsmodell aufbauen, das wird alles scheitern, weil das kann die Maschine übernehmen. Aber jemand, der sich tatsächlich mit etwas auseinandersetzt, der tatsächlich einen Diskurs weiterbringt, nehme ich jetzt mal an, wird es noch weiter brauchen. Also es braucht hochspezialisierte, hochempathische, hochvernetzte, kritische Leute, die durchs Leben wandeln, in einem konstanten Denken und Reden. Also wie die alten Griechen, wo das Leben wird aus Diskurs bestehen zwischen den Leuten und nicht aus Arbeit und nicht aus Stundenplänen. Also Stundenplänen sind sowieso furchtbar. Und mittelfristig muss man natürlich schauen, dass man Geld von Arbeit trennt. Weil das kann fatale Folgen haben. Also gerade wenn die AI-Kapazitäten eben bei amerikanischen Multis liegen oder beim chinesischen Staat und ganz Europa zum Beispiel nichts davon hat, kann das ganz profan einfach schnell mal eine Massenarbeitslosigkeit auslösen von 10%, 20% in der Schweiz. Und das könnte länger, dass so eine Demokratie kippt. Wenn 20% von der Bevölkerung wirklich hungrig und wirklich wütend sind. Und dort muss man einfach schauen, dass man Arbeit von Geld trennt oder zumindest unseren Bezug zur Arbeit ein bisschen neu definiert.
Da bin ich ganz bei dir. Aber das ist jetzt auch ein sehr unschweizerischer Gedanke. Also ich finde, zum eben Geld von Arbeit trennen, ist gerade hier, gerade bei uns. Also das ist eine schwierige Aufgabe. Ja. Musst du das vielleicht mit dieser Partei doch nochmal überlegen, mit dieser Politikkarriere?
Ich weiss es auch nicht. Ich weiss aber ziemlich sicher, dass es alles auf den Kopf stellen wird. Aber wie genau? Mal schauen. Spannende Zeiten.
Und trotzdem habe ich gelesen, du bist angstfrei.
Ja.
Also du hast
Angst, ist jetzt nicht etwas, Angst ist jetzt nicht etwas, wo mich meine Handlungen prägt. Also ausser wenn die Tochter irgendwo rumklettert und sie könnte runterfallen. Dort kommt dort Angst.
Das wäre aber meine Frage.
Dort kommt ein rostiger Nagel, wo in ihrer Nähe ist. Oder? Das ist der einzige Moment, wo ich sogar sehr ängstlich bin.
Ja.
Aber sonst nicht.
Sonst nicht. Ja, ich finde, also das ist ja eigentlich das Ideal, wenn man ohne Angst kann durchs Leben gehen. Ich glaube, da tut man sich auch nicht irgendwie selber künstlich...
Ja. Leute machen Fehler, wenn sie Angst haben, oder?
Genau.
Ja.
Aber das wäre meine Frage gewesen, was hast du jetzt vorweggenommen, oder? Ich meine, ich glaube, man ist sehr lange angstfrei oder so, also, oder man fühlt sich so ein bisschen Superman-mässig indestructible. Und dann kommt man Kind über, ist es, hat man plötzlich eine Achillesferse und merkt so,
ja.
Man hat Angst, du auch.
Ja.
Jetzt möchte ich aber echt nicht aufhören auf der Angstnote, sondern ich hätte jetzt irgendwie gerne noch gewusst, eben, bei dir weitergeht mit deiner Partei. Aber was ich vorher noch mal fragen mit all den Sachen, die künstliche Intelligenz jetzt kann, kann künstliche Intelligenz auch Humor? Kann künstliche Intelligenz lustig sein? Also so richtig?
Im Moment nicht freiwillig. Im Moment da bin ich natürlich wahrscheinlich, es ist sehr eine persönliche Frage, weil es ist natürlich meine Kernkompetenz. Und wenn man alle Leute fragt, haben sie immer das Gefühl, ihre Kernkompetenz kann KI nicht. Also auch ich habe das Gefühl, beim Humor hört es auf. Ist aber gleichzeitig einer der Orte, wo ich die AIs immer teste. Und es ist natürlich auch eine Ambition von mir, Humor beizubringen. Das heisst, es ist wie ein ongoing Projekt für mich, dort Experiment zu machen. Im Moment eben unfreiwillig. Das heisst, wenn man bei einem Bildgenerator, wenn man bittet, gerade vor ein paar Wochen habe ich so etwas gemacht, habe ich gebeten, ein Bild zu generieren von der Maria und dem Heiligen Geist. Und dann hat die AI ein Bild von der Maria generiert, wo einen Schnaps hält.
Okay.
Und der Schnaps hat einen heiligen Schinken. Und so Zeug ist super. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht ein bewusster Effort gewesen von der AI, da lustig zu sein. Aber Humor, für mich ist dann auch, ich definiere durch den Humor definiere ich eigentlich oft, was die AI nicht kann. Also meine Humordefinition hat sich ein bisschen verändert. Das heisst, die AIs haben keine Ahnung über Kontext, über Attitüden. Sie spüren einen Raum nicht oder sie spüren eine gesellschaftliche Situation nicht. Und durch das sind sie relativ schlecht mit Jokes generieren, mit Lachen generieren. Plus, sie werden ja trainiert mit der Vergangenheit.
Mhm.
Und ein Joke ist auch beim zweiten Mal viel weniger lustig. Das heisst, ein Joke muss neu sein. Und all die AIs generieren ja Varianten von alten Sachen. Das heisst, und vor allem von Durchschnittssachen, eben künstliches Mittelmaß. Das heisst, ein Joke, der generiert wird aus tausenden für sich lustige Jokes, ist dann quasi dann in der Essenz, wenn er eben dann generiert wird, so ein bisschen halblustig, weil er dann so ein bisschen eben Mittelmaß ist. Und das funktioniert nicht im Moment. Aber es gibt auch dort, habe ich das Gefühl, das kann man absolut lösen. Also es ist wirklich eins von meinen Projekten, dort Sachen zu generieren, die lustig sein können. Spannenderweise bei ChatGPT ist, das habe ich letztens herausgefunden, wenn man bittet, dass es einen Joke für einen schreibt, wird es meistens recht lame. Aber wenn man bittet, einen schlechten Joke zu generieren, ist es oft noch ein bisschen lustig.
Also so ein Dad-Joke.
Genau, wenn man richtig so einen cringy Dad-Joke will von ChatGPT, das kann es irgendwie. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, mit dem Framing, dass wir dann darüber lachen, über eben schlechte Jokes oder über offensichtliche Jokes oder so. Das ist dann erstaunlich lustig.
Hast du einen Lieblingsjoke?
Uff.
Hast du so einen Lieblingsflachwitz?
Nö. Was ist? Nein, so. Ein ganz schöner, ein absurder, den ich mag, ist der. Moment. Elch. Zwölch. Das mag ich. Weil es so ein bisschen pur und mathematisch ist und absurd. Aber sonst, die meisten Jokes werden schnell alt.
Aber Kinder erzählen sie also wahnsinnig gern.
Die Art von Jokes, ja. Logisch. Und sonst, Geräusch. Mit der Tochter bin ich jetzt tief auf lustige Stimmen, auf lustige Geräusche. Das ist momentan, es ist wahrscheinlich auch mit Müdigkeitslevel zu tun, aber mit einem gewissen Müdigkeitslevel findet man dann Geräusch lustiger, oder? Oder so grusiges Zeug ist irgendwie befriedigend, wenn man die Nacht nicht geschlafen hat.
Also, aber dann haben wir jetzt, hören wir eigentlich so auf, wie wir angefangen haben. Willst du mit einem Schlussgeräusch den Podcast, den ich mich ganz herzlich bei dir bedanke, abschließen?
Oh ja, perfekt. Weil das Schlussgeräusch ist gleichzeitig das erste Wort von meiner Tochter gewesen. Bevor sie hat Mama und Papa irgendetwas gesagt, hat sie nämlich können den Aff machen. Aha. Sie hat das Affengeräusch imitiert, das ich ihr immer vorgemacht habe. Das ist das. Und das hat sie imitiert. Und unsere Kinderärztin hat gesagt, das zählt als erstes Wort.
Das finde ich super und ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Merci dir.
Mal ehrlich, jetzt magst du nicht mehr zuhören, gell? Aber wenn du uns noch lesen oder sehen willst, dann findest du uns auf mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.